Segel, unsere Segelfahrer sind lebendig zurückgekehrt. Auch dafür sind wir dankbar, dass ihr wieder da seid. Das ist wirklich schön, dass wir, ja, Ferien sind zu Ende fast, wieder neu durchstarten können. Und zwar, das Thema lautet, starte durch mit Gebet. Dritter Teil. Die Frage ist heute Morgen, gibt es Gebete, die Gott gefallen? Gibt es Gebete, die Gott erhört hat? Ganz klare Antwort, ja, die gibt's. Und drei Gebete möchte ich euch heute nahebringen, die Gott gefallen haben und die er erhört hat. Das ist einmal Salomo, einmal Jabez und einmal der Übeltäter am Kreuz. Fangen wir mal an gleich. 1. Könige 3, Verse 5 bis 15. Über diese Stelle wurde in dieser Gemeinde noch nie gepredigt, also aufgepasst. Vielleicht lernst du was Neues. 1. Könige 3, Verse 5 bis 15. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo in einem Traum bei Nacht. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sagte, du selbst hast ja an deinem Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er vor dir gelebt hat in Treue, in Gerechtigkeit und in Aufrichtigkeit des Herzens gegen dich. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf dem Thron sitzt, wie es am heutigen Tag ist. Und nun, Herr, mein Gott, du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht anstelle meines Vaters David. Ich aber bin ein kleiner Knabe, ich weiß nicht aus, noch einzugehen. Und dein Knecht ist inmitten deines Volkes, das du erwählt hast, eines großen Volkes, das wegen seiner Menge nicht gezählt noch berechnet werden kann. So gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag dieses dein gewaltiges Volk zu richten? Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um diese Sache gebeten hatte. Und Gott sprach zu ihm, weil du um diese Sache gebeten hast und hast dir nicht viele Tage erbeten und hast dir nicht Reichtum erbeten und hast nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Verständnis erbeten, um auf das Recht zu hören. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass es vor dir keinen wie dich gegeben hat und nach dir keiner wie du aufstehen wird. Und auch das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir, sowohl Reichtum als auch Ehre, sodass es unter den Königen keinen wie dich geben wird, alle deine Tage. Und wenn du auf meinen Wegen gehst, indem du meine Ordnung und meine Gebote bewahrst, so wie dein Vater David auf ihn gegangen ist, dann werde ich auch deine Tage verlängern. Da erwachte Salomo und siehe, es war ein Traum gewesen. Bitte, was ich dir geben soll. Was würdest du bitten? Vielleicht so wie in Vers 11, ein langes, schönes Leben, Reichtum, das Leben deiner Feinde oder Neudeutsch, schaffe alles, was mich bedrängt, hinweg, alles, was mich belastet. Aber jetzt passt mal auf, aber was hier so einzigartig erscheint, bitte, was ich dir geben soll, das steht für jeden von uns neutestamentlichen Christen sowieso schon in der Bibel. Bitte, so wird dir gegeben. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet oder bittet, dass eure Freude völlig werde. Das heißt, wir können genauso bitten. Wir können alles bitten, wenn es im Glauben ist und wenn es dem Wort Gottes gemäß ist. Wir dürfen bitten und zwar jederzeit. Und die Voraussetzung für wirkliches Gebet oder erhörliches Gebet, die finden wir in 1. Könige 3, Vers 3 direkt vor dem, was ich eben gelesen habe. Und Salomo liebte den Herrn. Salomo liebte den Herrn. Und ich denke, ohne Liebe zu Gott wird man immer egozentrisch bitten, immer kleinkariert sein. Und ich möchte euch heute Morgen herausfordern, eine ganz klare Entscheidung für Gott zu tun. Nicht halbherzig zu leben, nicht lauwarm zu leben, nicht mit Kompromissen, nicht bewusst zu sündigen. Und ich glaube, dadurch wird dein und mein Gebetsleben entschiedener, intensiver, besser, glaubensvoller. Also für Salomo beginnt alles damit, dass er Gott liebt und die Stimme Gottes in seinem Traum hört. Und ich denke, das kann für dich heute auch heißen, dass Gott dir heute ins Herz gibt. Ja, ich darf bitten. Du darfst bitten. Du darfst in dem Namen Jesus, den Vater im Himmel, bitten. Dass es dir ganz neu wirklich ins Herz geht und unser aller Gebetsleben erfrischt wird, belebt wird, neu wird. Er betet demütig. Er, der große König, der große Bestimmer. In Vers 7 lesen wir, ich aber bin ein kleiner Knabe, sagt er, ich weiß nicht aus, noch einzugehen. Wir wissen, dass er zu der Zeit bereits ein verheirateter Mann war, also definitiv jetzt nicht wirklich ein Knabe, ein Kindlein. Aber vor Gott und mit seiner ganzen Verantwortung merkt er, wie klein er wirklich ist, wie es eine Bürde für ihn ist, zu richten, Recht zu sprechen. Und jeder von uns trägt auch irgendwelche Verantwortung. Und ich denke, das sollte man niemals auf die leichte Schulter nehmen. Und wo etwas brennt, das kann man nicht aussitzen oder ausschweigen oder weggucken, sondern es ist an uns, zum Gnadenthron zu gehen. Und ja, wir können sagen, Herr, ich komme mir klein und hilflos vor. Insbesondere in den wirklich großen Dingen des Lebens. Wenn in eurer Ehe irgendwas wirklich eingefahren ist, dann darfst du zum Thron Gottes kommen und sagen, Herr, ich komme mir so hilflos vor, ich bin klein. Ich weiß nicht, außen noch einzugehen, ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Oder in anderen vertrackten Situationen, in kaputten Beziehungen oder nicht existenten Beziehungen, wo du nicht weißt, wie kann ich wieder das Herz erreichen, wie kann ich wieder eine Beziehung neu beleben, vielleicht zu deinen alten Eltern oder zu deinen Kindern oder Enkelkindern, wo es einfach tot ist, wo nichts da ist. Da kannst du vor den Gnadenthron Gottes gehen und sagen, Herr, ich weiß nicht aus noch ein, gib mir ein hörendes Herz, dass ich hören kann, wie ich da reinkomme in diese Enge, in dieses Zur, in dieses, wo es nicht weitergeht. Ich möchte die These aufstellen, dass Salomo zwar demütig und uneigennützig gebetet hat, aber keinesfalls bescheiden. Er hat nämlich um was ganz Schönes gebeten, oder? Um ein weises und verständiges Herz, um zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Ist das mickrig? Ist das ein mickriges Gebet? Das ist großartig, oder? Was hat er gebetet? Und weil Gott das gefallen hat, hat er ihm umso mehr gegeben. Umso mehr, alles das, was das Herz begehrt, sag ich mal. Deswegen, lasst uns Gott lieben, seine Stimme hören, dankbar beten, demütig beten, uneigennützig beten, mutig beten. Und jetzt, wenn wir uns das Gebet von Jabez angucken, der bittet für sich. Und auch das erhört Gott. Eins schließt das andere nämlich gar nicht aus. Wollen wir mal gucken. Jabez, 1. Chronik 4, Vers 9. Und Jabez war angesehener als seine Brüder und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, denn sie sagte, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Also der Name Jabez bedeutet Schmerz. Stellt euch mal vor, du heißt Schmerz. Hi, Schmerz. Hallo. Was macht das mit einem? Was macht das mit einem? Und zu der damaligen Zeit wurden dem Namen ganz andere Bedeutung zugemessen als heute uns. Gibt es Modenamen. Manche heißen sogar Pfirsich, Peaches. Naja. Aber damals war es nicht so. Wir wissen von Naomi, dass sie sich den Namen Mara gegeben hat. Denn Naomi heißt Wonne. Und wisst ihr, was Mara heißt? Schmerz, ja. Die bittere, Entschuldigung, Bitterkeit, ganz genau. Und selbst Gott hat Namen geändert. Abram, wisst ihr, was Abram heißt? Mein Vater ist erhaben. Und Gott sagt, du heißt nicht mehr Abram, sondern du heißt Abraham, Vater einer Menge. Das war, bevor er ein Kind hatte. Sarai, den Namen habe ich nicht gefunden. Musste ich meinen Joker ziehen und habe Mario gefragt, ob er es mir rausfindet, was das heißt. Sarai heißt, beschirme den König. Und Gott sagt, du heißt nicht mehr Sarai, du heißt Sarah, Fürstin. Auch prophetisch im Grunde, dass sie die Mutter werden wird vieler Kinder. Und das Jabez, Schmerz, der Schmerz gebracht hat, der hat Kummer gebracht. Und trotzdem bringt er es zum Ansehen. Und dann betet er zu Gott und er hört es. Und wir alle können lesen von diesem Jabez. Wenn immer wir wollen, in jedem Land der Welt, was er gebetet hat. Und über Jabez wurde Schmerz ausgerufen. Und ich weiß nicht, was über dir ausgerufen wurde. Und ich weiß auch nicht, was das heute noch dein Leben beeinflusst. Wenn deine Eltern nicht gesagt haben, du bist mein geliebter Sonnenschein, sondern vielleicht gesagt haben, du bist aber tollpatschig, du bist ja der Familientollpatsch, du hast ja zwei linke Hände, du bist eine alte kleine Zicke, du keifst immer zu, du bist ein Trauerkloß, über dich hat keiner Freude, du bist ein Dummkopf, du kannst es zu nichts bringen, du bist ein Träumerle, du kannst gar nicht realistisch sein, du bist ein Spinner oder du wirst immer ein Opfer sein, du hast keine Durchsetzungskraft, du bist schwach. Wenn du Jesus angenommen hast, hast du ein neues Leben, bist von neuem geboren und du kannst die schlecht über dich gesprochenen Worte, die schlechten Namen hinter dir lassen. Du kannst dir neuen Namen geben. Du bist keine Zicke, sondern du bist Dienerin des Allerhöchsten. Du bist kein Dummkopf, sondern du bist ein Streiter Jesu Christi. Jabez war kein Christ und trotzdem hat er eine lebendige Beziehung zu Gott. Und in all den Geschlechtsregistern hat Gott dafür gesorgt, dass wir sein Gebet lesen können. Ein Gebet, das Gott gefallen hat, denn er hat es erhört. Und ich denke, dieses Gebet sollten wir uns auch zu eigen machen. 1. Chronik 4, Vers 10. Und Jabez rief den Gott Israels an und sagte, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Jabez spricht mit Gott. Er ruft ihn an. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber ich weiß nicht, kennt ihr das, dass man manchmal so Gedanken hat, ich wünschte das. Es wäre so schön, wenn. Und dieses, ich wünschte so sehr, das findet keinen Adressaten. Aber es gibt einen Adressaten, an dem wir unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte wenden können, mit dem wir sprechen können, den wir anrufen können. Und deswegen sage ich dir, wie Jabez, rufe Gott an und sage etwas. Und was sagt er? Dass du mich segnen mögest. Jabez ist mit Gott auf du und du. Bedenke, es ist alter Bund. Er ist Gott der Herr und nicht der Vater. Und Jabez bittet um Gottes Segen. Segnen heißt im Hebräischen Barak, das heißt mit heilvoller Kraft ausstatten. Jabez weiß, er braucht Gottes Segen. Er braucht Gottes Kraft für sein Leben. Und ich frage dich, in welchem Bereich deines Lebens brauchst du Gottes heilvolle Kraft, Gottes Segen? Oder andersrum, wo in deinem Leben fehlt dir Gottes Segen? Und es ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Manches im Leben, das klappt prima, das ist Sieg, Erfolg, klasse. Und in anderen Bereichen, da sind Schwierigkeiten, da ist Versagen oder schmerzhafte Herausforderungen, finanzielle Probleme, Eheprobleme. Und dieses Herr segne mich ist nicht ein einmaliges Gebet, sondern ein beständiges, dass wir vor Gott stehen oder sitzen oder liegen und um seinen Segen bitten. Sag ihm einfach, wo du seinen Segen brauchst. Im Grunde eigentlich sowieso fürs ganze Leben. Und dann sagt er weiter, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest. Hier geht es ganz handfest um Besitz, um Wohlstand, um Wohlergehen. Und ich sag dir, das ist kein ungehöriges Gebet, sonst hätte es Gott nicht erhört. Aber wir können es auch beten in übertragener Weise, wie wir das Lied kennen von Martin Pepper, erweitere meine Grenzen. Und wir haben alle irgendwelche Begrenzungen. Und ich frag dich, wo spürst du gerade jetzt, heute, deine Grenzen? Sind es Minderwertigkeitsgefühle, die dich klein halten? Die zu dir reden, es wird nie anders mit dir. Du wirst niemals ein bedeutungsvolles Leben für Gott und für Menschen führen können. Oder deine Hemmung, auf andere zuzugehen, von Jesus Christus zu sprechen. Es gibt nicht wenige Christen, die sich nicht trauen. Die ein Gefühl haben, sich zu schämen. Eigentlich nicht, aber doch. Und dann nichts sagen. Oder was engt dich ein? Ein unnatürliches Ruhebedürfnis? Oder kommst du überhaupt nicht zur Ruhe? Kannst du deine Gefühle nicht zeigen? Bist du wenig belastbar, körperlich oder seelisch? Wo sind deine Grenzen? Und ich merke bei mir selbst, dass man manchmal die gar nicht so erweitern möchte. Dass man ganz zufrieden ist, sich arrangiert. Weil Erweiterung der Grenzen kostet Glauben. Kostet Streckung der Persönlichkeit. Da ist plötzlich mehr Verantwortung, vielleicht mehr Belastung, vielleicht mehr Arbeit, Veränderungen. Manchmal ist das schwer. Eingefahren ist es manchmal auch sicher. Man hat sich einfach arrangiert damit. Deswegen möchte ich dich bitten, formuliere deine Begrenzung vor dir selbst und dann vor Gott. Und wenn wir dann ernstlich bitten, Herr, erweitere mein Gebiet, dann wird er es tun. Er wird es tun, weil er das gerne tut, weil er möchte, dass wir freie und fröhliche Gotteskinder sind. Allerdings, den Freiraum, die Erweiterung der Grenzen, die musst du dann nutzen. Das ist dann eher die Grenzen neu gesteckt und du musst das, was du jetzt kannst, investieren. Sagen wir mal, du hast Hemmungen, dich vor Menschen zu öffnen und du betest, Herr, erweitere diese Begrenzung. Tja, und dann kommt die Gelegenheit. Dann kommt vielleicht so in einem Kreis, vielleicht dann nachher am Tisch, der Impuls, erzähl doch mal was von dir. Und sonst hast du immer geschwiegen und plötzlich, du kannst es, aber du bist daran gewöhnt, es nicht zu tun. Und dann kannst du sagen, ja, ich nutze meine Chance. Ich nutze meine Chance. Die Gelegenheit, von Jesus zu sprechen auf der Arbeit, das ist nicht leicht, wenn man da drin nicht geübt ist. Deswegen sollen wir uns ja auch da drin üben. Und du hast die Gelegenheit, zu irgendeinem Thema Stellung zu nehmen. Nutze sie. Und wenn du das bislang noch niemals getan hast, dann bete doch jetzt in deinem Herzen, erweitere diese Grenze in mir, dass neue Freiheit da ist, dich zu bezeugen. Vielleicht hast du existenzielle Sorgen, vielleicht Schulden und du hast Mut zu geben im Glauben, mit dem Erwarten, Gott, du bist doch mein Versorger, dann tu das, dann gib deine 5 Euro oder 10 Euro, die du eigentlich bräuchtest für deinen Unterhalt. Nutze das, wo der Herr dir offene Türen gibt. Und hier in diesem Thema geht es nicht darum, dass plötzlich alles ganz anders ist, sondern es geht darum, sich einen Schritt weiter in ein neues Gebiet vorzuwagen. Wenn du die Sehnsucht hast, Menschen zu dienen und du weißt nicht wie, ist noch nicht passiert und eigentlich hast du ja auch noch ganz schön mit dir zu tun, dann bete, Herr, erweitere meine Grenzen und dann leih dem Nächsten dein Ohr. Hör ihm einfach mal zu. Mach dich bereit, zu begleiten, zu dienen, praktisch zu helfen, zu beschenken, einfach da zu sein. Wo fühlst du dich nutzlos, unbedeutend, schwach? Die Wahrheit ist, Gott will deine Grenzen erweitern. Ich möchte die Vision uns vor Augen malen, dass Gott uns ein gesegneteres, reicheres, erfüllteres Leben schenken möchte. Und zwar jedem von uns. Das Motto ist, gesegnet, um ein Segen zu sein. Mach Gott nicht klein und mach dich selbst auch nicht klein. Du kannst zu deinem Ehepartner beten, erweitere seine Grenzen. Und jeder von uns, der verheiratet ist, der weiß ganz genau, wo die Grenzen des anderen sind. Und anstelle sich zu ärgern, zu meckern, zu keifen, Vorwürfe zu machen oder einfach nur zu schweigen, wende dich an Gott. Und selbst da vielleicht, wo dein Ehepartner sich aufgegeben schon hat mit seinen Begrenzungen, bete für ihn. Erweitere ihre Grenzen, erweitere seine Grenzen. Das ist ein Gebet für die Gemeinde, erweitere unsere Grenzen, erweitere unser Gebiet, erweitere unseren Einfluss. Wir wollen doch, dass Minden und Umgebung Jesus Christus erfährt. Wir wollen doch den Menschen zeigen, dass Gott Interesse an ihnen hat und wir auch. Und dann lesen wir weiter, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei. Diese Bitte, dass deine Hand mit mir sei, heißt nichts weiter als gib Gelingen in meinem Leben, in meinem Tun. Wenn Gottes Hand dabei ist, dann klappt es letztendlich, selbst wenn es schwer ist oder auch unmöglich. Stellt euch mal vor, ganz schrecklich ausgedacht, ich buche eine Reise, wie für uns, und dann kommen wir an, es ist eine Bruchbude, es ist direkt an der Schnellstraße, unter unserem Zimmer ist die Disco, es ist all inclusive, es wird gesoffen und gegrölt, das Essen ist schlecht. Also ich übertreibe jetzt, aber es ist alles mies. Das ist blöd. Also ehrlich gesagt, so haben wir es nicht erlebt. Aber unsere erste Fernreise, die wir gebucht haben, da haben wir uns echt verbucht, muss ich jetzt mal sagen. Das war kein feines Etablissement sozusagen. Das war echt, naja, sagen wir mal. So kann man. Also auf jeden Fall, wir buchen ein Sparzimmer. Und weil Gottes Hand mit uns ist, wurden wir umgebucht in ein Appartement. Also was ich damit sagen will, ist, Gott will, wenn wir Sachen falsch machen, wenn wir nicht gut geplant haben, wenn einfach Sachen nicht gut laufen, er will trotzdem mit uns sein. Und er will uns da rausheben und uns befördern. Er will uns ein gutes Leben schenken, obwohl Sachen nicht gut sind oder schwer sind. Okay? Amen. Danke. Wir brauchen Gottes Hand auf unserem Leben, damit Gelingen da ist. Das heißt, dass wir das schaffen, was wir schaffen sollen und sogar das, was wir schaffen wollen. Wir brauchen Gottes Hand, Gottes Gelingen bei unseren Entscheidungen, bei unseren Anschaffungen, überhaupt in welche Richtung wir unser Leben bewegen sollen. Stell dir vor, du übst, du bist ein Gotteskind und du übst für die Klassenarbeit, du übst wirklich, du sagst, ich will alles dran geben, um Gott, für Gott zur Ehre, und dann hast du das Falsche gelernt. Verstehst du, was ich meine? Dann kannst du beten, Herr, du hast gesehen, ich habe gelernt, dass du weißt, wo du dein Kreuz machen musst bei der richtigen Antwort. Aber was ich meine ist, Gott will uns führen und leiten, damit Gelingen da ist in unser aller Leben. In den großen Sachen des Lebens, Partnerwahl, Berufswahl sowieso, aber auch in den kleinen Entscheidungen des Lebens, dass Gott mit uns ist, in dauerhaft guten Ehebeziehungen, in dauerhaft guten Freundschaften. Das Gelingen da ist wirklich in dem, wie wir unsere Kinder erziehen, dass unsere Kinder gedeihen, dass Gottes Hand mit uns ist wirklich, dass wir es beten für den anderen auf der Arbeit, dass wir Gottes Pläne erkennen können, dass wir darin leben können. Und wir wissen, dass alle Entscheidungen im Leben Folgen haben. Und die müssen wir dann auslöffeln. Zum Guten, dass es schmeckt. Zum Schlechten, dass es uns nicht schmeckt. Und in Sprüchen 19, Vers 3 lesen wir, die Narrheit des Menschen führt ihn in die Irre, aber auf den Herrn ist sein Herz wütend. Genauso ist es. Wir entscheiden uns falsch und dann sagen wir, Gott, wieso? Du bist es gewesen. Nein, wir sind das gewesen mit falschen Entscheidungen. Und wenn Gott dich hier in Minden haben möchte, dann kannst du nicht nach Stralsund ziehen und sagen, da kann ich mir ein Eigenheim bauen. Da ist billiger. Nur ausgedacht. Wenn ich arbeiten gehen soll, dann kann ich nicht von Ersparten leben. Wenn Gott dir aufs Herz legt, mehr Zeit für sein Reich zu verbringen, dann kannst du nicht sagen, ich will aber an meiner Karriere basteln. Das kannst du schon sagen. Aber dein Herz wird auf Gott wütend sein, weil das nicht so gelingen wird, wie du dir das ersehnst. Das ist denn nicht die erste Wahl, nicht vollkommene Zufriedenheit. Das ist ein Gebet für die Gemeinde, dass deine Hand mit uns ist, dass die richtigen Entscheidungen gefällt werden, dass wir zur rechten Zeit am rechten Ort sind, dass Gottes Hand bei Anschaffungen mit uns ist. Man kann Sachen kaufen und die gehen kurz nach der Beendigung der Garantiezeit einfach kaputt. Manche sind sogar so ausgelegt, dass sie danach kaputt gehen, damit man Neues kaufen muss. Ist doch echt fies, oder? Deswegen, wir brauchen Gottes Hand in unserem Gemeindeleben. Wir brauchen Gottes Hand in den Veränderungsprozessen, die wir als Gemeinde durchmachen, damit wir uns nicht verrennen und nicht stecken bleiben. Wir brauchen Gottes Hand ja einfach für unseren Auftrag in dieser Stadt, dass wir ihn ausführen können. Wir brauchen Gott in unserem Miteinander und dass er gerne bei uns wohnt. Dann weiter, und deine Hand mit uns mir sei und du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Das Übel im Hebräischen heißt es Ra'a, Böses, Bosheit, Unheil, Unglück, Übel. Dies alles und Schmerz, darum bittet er um Bewahrung. Und wir wissen, dass Jesus dasselbe gelehrt hat im Vaterunser, errette uns von dem Bösen. Wieso sollen wir das beten? Muss man das beten? Geschieht nicht sowieso Gottes Wille? Das hat Mario letzte Woche ausgeführt, dass wir aktiv mitgestalten dürfen, dass wir bitten dürfen. Und wenn wir ihn bitten, wird er uns bewahren. Sicher nicht vor allem, was uns schmerzlich erscheint, aber von manchen Attacken, von manchen Bösen, von manchen Fallen, vor Unglück. Und dann auch noch, dass kein Schmerz mich treffe. Bedenkt, Jabes heißt Schmerz. Das heißt, wenn das ein erhörliches Gebet ist, dann werden wir weniger Versuchungen haben, weniger Leid, weniger Übel, weniger Unglück, mehr Frieden, ein glücklicheres Leben. Deswegen können wir bitten, bitte halte Übel und Schmerz von mir fern, von meiner Familie, von meiner Freundin, von meiner Gemeinde oder für uns als Gemeinde bedeutet es, dass wir beten können, bewahre uns vor Einbruch, vor Abbrennen, vor Spaltung, vor Unfall bei den Kindern, vor Vandalismus und Streitereien aller Art. Jabes hat das Gebet gebetet und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Wir sollten uns dieses Gebet zu eigen machen, denke ich. Und auswendig lernen und mit konkreten Anliegen füllen. Jesaja 53, Vers 2 sagt, mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Gott kann und will so viel mehr tun an uns und durch uns, als dass wir uns vorstellen können. Und damit meine ich wirklich jeden, egal wie alt du bist, egal wie jung du bist, egal wie viel Schulbildung hast, egal was bislang nicht gelaufen ist, egal ob du in einer Ehe feststeckst, wo du sagst, hätte ich mal nicht. Gott hat dein Leben in seiner Hand. Gott will etwas daraus machen. Die Menschen heutzutage, die sind fitter als vor 100 Jahren. Viele, wahrscheinlich 50 plus, werden schon tot. Weshalb ich das sage, ist, wenn du Rentner bist, dann steck deine Kraft in das Reich Gottes. Denk nicht, ich ziehe mich jetzt zurück aufs alten Teil, sondern nutze deinen Raum. Und auch du, der du älter bist, 50 plus, nimm dein Flock im Glauben und steck ihn weit. Steck ihn, nimm ihn und steck ihn weit. Und das neu erweiterte Gebiet, füll es aus im Glauben, mit Anbetung, mit Dankbarkeit, mit Glaubensmut. Und ich glaube, dass jetzt in diesem Moment der Herr einigen wirklich ganz neuen Glaubensmut schenkt. Du hast oft versagt, du hast oft gesagt, ich will doch, und dann hat es nicht geklappt. Und der Herr sagt dir, du kannst, weil ich mit dir bin. Du kannst, weil ich mit dir bin, sagt dir der Herr. Und deswegen nimm einfach, leg dem Herrn einfach dein Herz vor und sag wie Salomo, er liebte den Herrn, du liebst den Herrn. Deswegen kannst du deinen Zeltflock weit stecken, deswegen, weil du ihn liebst, weil er großartig ist und weil er dich liebt und weil er glaubt für dich. Glauben, Liebe glaubt alles. Und das meint das. Er glaubt das. Okay. Lasst uns Geschichte schreiben, liebe Geschwister. Und zwar nicht nur durch Gebet und Flehen. Durchbricht das diese Gedanken, ich und meine Familie, ich und meine Bedürfnisse, ich und meine Fehler, ich und meine Verletzungen, ich und meine Selbstverwirklichung. In Jesaja lesen wir, dass Gott fragt, wen soll ich senden? Und wer wird für mich gehen? Jesaja sagt, mutig, hier bin ich, sende mich. Was, wenn Gott dich fragt? Heute Morgen, dich ganz persönlich, wen soll ich senden? Darf ich dich senden? Wirst du für mich gehen? Was antwortest du? Ach Herr, ich habe so viele Hemmungen. Ich habe mit mir zu tun. Ich glaube, dass Gott uns schicken möchte in deine persönliche Umgebung und manche sogar weiter. Deine Schwachheit ist kein Problem. Dein Wille ist gefragt. Es gibt ein Mehr von Gott für jeden von uns. Ein Mehr an Beziehung, an Gebet, an Auftrag. Und ich möchte jeden einladen, sich ganz neu Gott zu weihen. Römer 12, Vers 1 und 2, der bekannte Bibelstelle. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Nicht hier sitzen ist Gottesdienst. Auch. Aber was hier steht ist, gib deinen Leib hin, deine Zeit, deine Füße, dass sie laufen für das Evangelium, deine Hände, dass sie trösten, streicheln, Gutes tun, austeilen, dein Mund, dass er göttliche Worte redet, göttliche Botschaft. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Stell ihm deinen Körper zur Verfügung. Geh mit diesem Körper dahin, wo Gott dich haben möchte. Sei nicht gleichförmig dieser Welt. Das heißt, sei nicht wie alle anderen. Und manch einer denkt jetzt, dann würde ich ja auffallen. Ja, genau so ist es. Das will er, dass du auffällst. Dass du anders bist. Du bist wichtig, wenn du Gott kennst. Und du kannst Antworten geben auf die brisantesten Fragen des Lebens. Gibt es einen Gott? Wo kann ich mit meiner Schuld hingehen? Was ist nach dem Tod? Das ist das, was Menschen in bestimmten Phasen ihres Lebens sehr bewegt und durchaus auch beängstigend ist. Lebe ein entschlossenes, hingegebenes Christsein, alles andere ist traurig. Gott liebt dich, hat Interesse an dir und will dich segnen, dein Gebiet erweitern, will seine Hand mit dir sein lassen, will Übel fernhalten und auch Schmerz. Was für ein Gebet, was für ein Gott, der dieses Gebet erhört. Und nun kommen wir zum letzten Beter sozusagen. Das ist der Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hing. Lukas 23, Vers 42 und 43. Er spricht mit Jesus. Und was anderes ist ja Gebet auch nicht. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser Mann hat das Bewusstsein, in ein paar Stunden bin ich tot, wenn es schnell geht. Je schneller, desto besser. Bis dahin ist es eine Qual. Er hat das Bewusstsein, dass er Schuld auf sich geladen hat und getrennt von Gott ist. Und dort am Kreuz, in diesen letzten Stunden, glaubt er, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus Gottes Sohn ist. Er glaubt. Und in diesem Glauben sagt er zu Jesus, ich möchte bei dir sein. Und ich möchte dich heute Morgen auch bitten, deinen Glauben festzumachen. Einige von euch sind Gemeindekinder, wurden im Glauben erzogen. Du glaubst an Gott. Aber es kommt der Punkt, wo man auch mal Entscheidungen fällen muss für sich ganz persönlich. Wo es nicht reicht, den Glauben der Eltern zu bewahren und auch zu achten und vor dem Einschlafen ein Gebet zu sprechen, sondern wo man sagen muss, Herr, ich gebe mich dir hin. Ich möchte ganze Sache mit dir machen. Ich möchte mich dir weihen, möchte ein Leben führen, wo du der Herr bist. Ich möchte euch bitten, aufzustehen, die Augen zu schließen und ich möchte fragen, gibt es jemand, der heute Morgen ein Leben mit Jesus führen möchte, ganz bewusst als ein erwachsener Mensch mit einem erwachsenen Herzen, der sagen möchte, ja, ich gebe mich dir hin. Ich möchte wie der Mensch am Kreuz sagen, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich möchte mit dir in deinem Reich sein. Es geht um Ewigkeit. Gibt es jemand, der sagen möchte, ich möchte glauben. Ich möchte meinen Glauben festmachen und bezeugen, dass Jesus Gott ist. Dann heb einfach deine Hand. Danke. Oder wer es wieder möchte, hebt einfach deine Hand. Dankeschön. Danke. Herr, ich danke dir dafür, dass du es ernst mit uns meinst und wir wollen es auch ernst mit dir nehmen. Wir möchten in diese Welt gehen als ein Licht, als Salz, als Menschen, die wissen, wer ihr Gott ist und sich auf ihn berufen und sich auf seine Stärke verlassen und nicht auf unsere. Danke, dass wir schwach sein dürfen. Danke, dass wir wie Salomo sagen können, ich bin ein kleiner Junge, ich bin ein kleines Mädchen, ich weiß nicht, dies und das zu tun. Aber du weißt, du der Allmächtige, du weißt. Und deswegen füll unsere Herzen ganz neu mit dir. Mach uns ja zu Menschen, die ihre Welt einnehmen und einen Unterschied machen in dieser Welt. Und in diesem, liebe Geschwister, ich sende euch in Jesu Namen, ich sende euch in eure persönliche Welt mit einem Jubellied in eurem Mund, mit dankbarem Herzen, mit einer neuen Freiheit, die er geschenkt hat, weil du gebetet hast, erweitere meine Grenzen. Nutze deine Grenzen. Nutze die neuen Grenzen, die weiteren Grenzen und sprich das Wort mit Freimütigkeit in Jesu Namen. Danke für heute Morgen, Herr, dass du unsere Herzen bewegst. Amen.